Deutschlandfunk, Information und Musik.
Als die Corona-Epidemie zu einer Pandemie erklärt wurde, waren die Prognosen für den Kontinent Afrika zum Teil apokalyptisch. Bislang allerdings ist diese Apokalypse ausgeblieben. Die Infektionszahlen sind insgesamt gesehen relativ niedrig. Südafrika hat laut Johns Hopkins Universität mit knapp 188.000 gemeldeten Fällen die höchsten Fallzahlen. Insgesamt hat der Kontinent mit 1,2 Milliarden Bewohnern etwas mehr als 430.000 gemeldete Infektionen zu verzeichnen. Die WHO warnte allerdings kürzlich nochmal ausdrücklich vor stark steigenden Fallzahlen, weil die zu Beginn der Pandemie ergriffenen Maßnahmen in vielen Ländern Afrikas nicht mehr eingehalten würden. Was daran liegt, dass die Lockdowns Konsequenzen für die Lebensmittelversorgung und die Wirtschaft haben. Über Corona in Afrika konnte ich mit dem Politikwissenschaftler und Experten für internationale Beziehungen Klaus Schlichte sprechen. Warum ist denn der als sicher geltende Horror in Afrika bislang ausgeblieben?
Ja, wir bewegen uns ja auf unsicherem Terrain, aber man kann mal ein bisschen begründet spekulieren. Zwei Dinge, glaube ich, spielen eine Rolle. Also einmal haben die afrikanischen Regierungen sehr schnell reagiert, auch mit den Vorbereitungen bereits im Januar und mit Lockdowns dann auch Mitte März. Der Hauptgrund, warum die Ausbreitung des Virus in Afrika aber so langsam vonstatten ging, hängt, glaube ich, vor allen Dingen damit zusammen, dass sozusagen die Einbettung in den internationalen Luftverkehr viel geringer ist als in Westeuropa oder auch in Nordamerika. Das, worüber sich der Virus verbreitet hat, das war eben vor allen Dingen der Luftverkehr, wie wir ja inzwischen wissen. Und der frühe Lockdown für den Luftverkehr in Afrika hat dafür gesorgt, dass das nicht im gleichen Umfang eingetreten ist. Und dazu gehören natürlich auch einfach die viel geringeren Zahlen der interkontinental Reisenden, bedingt dadurch, dass weniger Leute an dem internationalen Luftverkehr teilgenommen haben, gab es auch vorher einfach eine geringere Ausbreitung, weil wenig Infizierte nach Afrika gefahren sind.
Jetzt haben verschiedene Leute auch immer wieder gesagt, Afrika ist deswegen auch nicht so stark betroffen bislang, weil Afrika einfach doch eine große Erfahrung, also ich sage Afrika als Ganzes, es geht um 54 Nationen, doch eine viel größere Erfahrung im Umgang mit Seuchen hat, mit HIV zum Beispiel, mit Tuberkulose, mit Ebola auch, das betrifft dann vor allen Dingen den Kongo. Ist das ein Grund auch, warum Afrika das möglicherweise auch von vornherein besser im Griff hatte, weil die Leute einfach daran gewöhnt sind, sich entsprechend zu verhalten?
Ich glaube, man kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich gar nicht seriös sagen, ob es sozusagen an der Vorbereitung gelegen hat. Insgesamt denke ich, ist überraschend, wie schnell die afrikanischen Regierungen reagiert haben und auch überraschend für all diejenigen, die immer von den schwachen Staaten Afrikas gesprochen haben, wie durchgreifend diese Maßnahmen gewesen sind. Also die Märkte geschlossen, den Busverkehr eingestellt, teilweise die Gottesdienste verboten, sowohl für Muslime wie für Christen. Das sind schon so starke Eingriffe in das afrikanische Alltagsleben, dass man sie den Regierungen oder den Staaten Afrikas von der Kapazität her gar nicht zugetraut hätte. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wiefern diese Maßnahmen jetzt eine Rolle gespielt haben bei der weniger starken Ausbreitung des Virus, als wir sie erwartet hatten. Und da würde ich vielleicht noch was anderes erwähnen, nämlich, dass die afrikanischen Gesellschaften natürlich insgesamt räumlich viel weniger mobil sind als die europäischen oder nordamerikanischen. Das ist ja nicht nur der Luftverkehr, sondern das liegt auch daran, dass ein Großteil der Bevölkerung eben auf dem Lande lebt und sich sozusagen nur kleinräumlich bewegt. Und damit verändern sich überhaupt die Ausbreitungsmöglichkeiten von solchen Infektionskrankheiten. Wir sehen das ja auch teilweise in Europa. Also in den ländlichen Regionen ist die Ausbreitung eben geringer, weil die Bevölkerung sowieso wenig in die Städte kommt und es jetzt unter dieser Gefahr noch weniger getan hat.
Jetzt kommt auch aus westlichen Ländern die Kritik, dass die Lockerungen in Afrika in einigen Staaten viel zu früh passiert sind. Andererseits wissen wir auch, dass es Bevölkerungen gibt, die ganz akut von Hunger bedroht sind. Die Lebensmittelversorgung ist eingeschränkt bis gar nicht vorhanden. Wie würden Sie das einschätzen? Ist diese Kritik berechtigt?
Man muss natürlich gewährleisten, dass die Märkte beliefert werden und dass Grundnahrungsmittel hinreichend zur Verfügung stehen. Das haben die afrikanischen Regierungen teilweise erst ein bisschen spät bemerkt, dass der totale Lockdown auch dazu führt, dass es eben tatsächlich die Gefahr von Hungerunruhen gibt, weil auf den Märkten nichts mehr zu kaufen war oder weil die Preise exorbitant angestiegen sind. Das hat man aber mittlerweile begriffen. Ich finde auch hier überraschend, was man sehen kann, dass viele afrikanische Regierungen dann doch im großen Umfang Lebensmittelrationen verteilt haben, auch große Lebensmittelrationen an sozusagen städtische Arme, was man vorher auch nicht vermutet hätte, dass es dazu überhaupt kommen würde. Aber insgesamt sind natürlich die ökonomischen Effekte viel dramatischer als bei uns, weil sozusagen die Märkte teilweise zusammengebrochen sind.
Ja, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen konkreter werden. Wie dramatisch könnte das werden für afrikanische Länder?
Man hat das ja in Ansätzen schon gesehen. Also es gibt ja in afrikanischen Staaten natürlich große Unterschiede, sowohl innerhalb jedes einzelnen Landes wie auch zwischen den Ländern. Also die Anteile derjenigen, die unterernährt sind, schwanken ja so vielleicht zwischen 10 und 30% in der Bevölkerung nach den internationalen Maßstäben. Das ist auf dem Land politisch ungefährlich, so dramatisch das für die Einzelnen ist. Aber in den Städten kann sich das natürlich ganz schnell entzünden. Und das war auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon so, dass sozusagen Erhöhungen von Preisen bei Grundnahrungsmitteln regelmäßig zu Unruhen geführt haben. So eine Gefahr oder solche Risiken bestehen, glaube ich, in afrikanischen Städten und vor allen Dingen Hauptstädten natürlich schon. Weil das die Frage einfach ist, was kommt denn noch auf den Märkten an und zu welchen Preisen? Wer kann sich das leisten? Wie ist die Verteilung gewährleistet? Aber man muss auch hier sehen, einige afrikanische Regierungen in Uganda zum Beispiel haben so reagiert, dass sie relativ große Mengen an Lebensmittel in den ärmeren Stadtvierteln frei verteilt haben. Also das ist sozusagen so eine Art direkte Sozialhilfe in der Form von Maismehl und Bohnen. Und mit solchen Maßnahmen kann man das natürlich kurzfristig entschärfen, aber dauerhaft ist man natürlich auf das Funktionieren der Märkte angewiesen.
Welche politischen Konsequenzen sind denn möglicherweise zu befürchten? Also ich denke da jetzt an die Einschränkung der Grundrechte, die ja bei uns in Deutschland ein großes Thema war, in anderen europäischen Ländern auch. Welche politischen Konsequenzen könnte das für, sagen wir mal, Länder haben, die ohnehin nicht besonders stabil sind, politisch gesehen?
Ja, das ist, glaube ich, ganz schwer abzuschätzen. Man kann sich eigentlich beides vorstellen. Also, dass die Effekte der Krise einerseits das politische System oder jedenfalls Regierungen destabilisieren, auf der anderen Seite aber auch sozusagen ein Merkel-Effekt für afrikanische Präsidenten, weil sie in dieser Krise nicht nur zeigen konnten, dass sie in der Lage sind zu agieren und teilweise eben populärer werden, weil sie sozusagen den Ärmeren helfen, die in der Regel zu kurz gekommen sind in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch deshalb, weil sozusagen das übliche Spiel von politischer Opposition in den großen Städten oder vor allen Dingen in den Hauptstädten auch zum Erliegen gekommen ist. Also es gibt ja auch keine Demonstrationen mehr und keine Rallyes, keine Massenversammlungen und dergleichen mehr. Und diese Ereignisse haben natürlich der Opposition jetzt die Möglichkeit genommen, sich überhaupt zu inszenieren. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es sozusagen eine massive politische Destabilisierung in Afrika auf der oder aus Gründen, die mit Corona oder Covid-19 zusammenhängen, geben wird.
Ich würde gerne nochmal zum Anfang des Gesprächs zurückkommen, nämlich zu den eben prognostizierten apokalyptischen Szenarien wegen Corona in Afrika. Der senegalesische Sozialwissenschaftler Felwine Sarr hat auch in dem Zusammenhang von Afropessimismus gesprochen, also von einem natürlich auch irgendwie klischeehaften Blick des Westens auf Afrika. Bestätigt sich das hier wieder?
Ich denke schon. Das hat aber auch ein bisschen etwas damit zu tun, wie sozusagen die Wissenschaften und jetzt die Sozialwissenschaften, wie die Mediziner in solchen Fällen vorgehen. Also solange nichts passiert ist, versucht man sich eben in Szenarien und guckt, was es für Modelle gibt, mit denen man die zukünftige Entwicklung irgendwie berechnen kann. Und da gab es ja vielleicht zwei Größen, auf die man zunächst geguckt hat. Das eine war diese Verkehrs- oder Reisetätigkeit und das andere waren die Kapazitäten der Gesundheitsversorgung. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Intensivmedizin in afrikanischen Ländern ist natürlich extrem schwach ausgeprägt. Und die Vorstellung, dass jetzt große Zahlen von intensiv zu versorgenden Patienten in Afrika auftreten würden, hat zu der Vermutung geführt, dass es da sozusagen eine große Zahl von Todesfällen geben würde. Dadurch, dass die Ausbreitung des Virus offenbar gar nicht so stark gewesen ist, ist das gar nicht passiert. Jedenfalls bisher nicht, aber wenn man auf Lateinamerika guckt oder andere Gegenden, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass wir auch Afrika sozusagen auf niedrigem Niveau in einer Anfangsphase dieser Pandemie steht und dass sozusagen so eine Entwicklung noch einsetzen kann. Aber ich würde diese Bezeichnung Afro-Pessimismus unterschreiben. Man kann jetzt sagen, es gibt vielleicht ein positives Element in der ganzen Entwicklung, dass nämlich die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass es keineswegs so ist, dass Afrika immer der Kontinent der Kriege und Krankheiten ist, sondern dass auf einmal die Weißen das Problem sind. Also die Einreise aus Europa wurde ja auch sofort gestoppt, weil sich sozusagen jetzt auf einmal das ganze Bild umgekehrt hat. Ich finde schon, dass in den Schreckensszenarien ein bisschen Übertreibung und einfaches Denken zum Vorschein kam, wie sich eben jetzt in dieser Phase sowieso einiges zeigt, was vielleicht sonst nicht so sichtbar geworden ist.
Der Politikwissenschaftler Klaus Schlichte über Afrika in der Corona-Krise.